ist an euren Tischen so rausgekommen bei dieser hypothetischen Frage? Was wäre, wenn es keine Auferstehung gibt? Sind alle sprachlos, okay? Also wir haben an unserem Tisch herausgefunden, wir würden definitiv heute Morgen hier nicht frühstücken. Wir würden uns auch gar nicht kennen, die wir hier sitzen. Ganz wahrscheinlich. Das Grab war nicht leer, sondern voll. Das Grab war nicht leer, sondern voll, behauptete 1998 der damals noch evangelische Theologe Gerd Lüdemann an der Universität in Göttingen. Jesus, so sagte er, ist nicht auferstanden, sondern im Grab verrottet, wie die anderen Verstorbenen vor ihm und auch nach ihm. Von dem Tod lebendig werden, das gibt es eigentlich nur in Horrorfilmen und das dann auch nur in der Ausführung, dass man gehörig Angst bekommt davon. Aber nachdem jemand wirklich gestorben ist und tot ist, lebendig zu werden, mehrere Wochen weiter die Schüler zu unterrichten und zu ermutigen, das hat es nie gegeben. Lüdemanns Überzeugung als evangelischer Theologe und Professor an der Universität vor knapp 20 Jahren galt damals in der Theologie als eine Neuheit. Aber dem ist eigentlich nicht so. So neu ist diese Vorstellung nicht. Der Zweifel über die Auferstehung Jesu, die Entrüstung über Ostern, die ist eigentlich so alt wie die Osterfreude. Das Grab Jesu war nicht leer, sondern voll. Lüdemann folgert daraus, dass er mit dieser Überzeugung kein Christ mehr ist. Das wäre eine Lösung. Wenn Christus nicht auferstanden ist, was sind wir dann? Lüdemann glaubt nicht daran und sagt, das hat zur Konsequenz, dass ich jetzt kein Christ mehr bin. Und Paulus würde dem auch zustimmen, wenn wir, wie wir heute Morgen tun, in den Korintherbrief hineinschauen und er dort zum Beispiel schreibt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind unsere Gottesdienste eigentlich Zeitverschwendung. Dann wäre unser Glaube sinnlos. Dann könnten wir an Ostern nur noch an die bunten Eier uns erfreuen. Das wäre der Inhalt dann von Ostern. Ob nun Jesus starb und vermodert ist, oder ob er starb und wieder lebendig geworden ist, das ist eine Aussage, über die wir nicht hinweggehen können und sagen können, naja gut, der eine sieht das so und der andere sieht das so, aber im Großen und Ganzen glauben wir dasselbe. Das geht an dieser Stelle nicht. An dieser Stelle geht es im christlichen Glauben ums Ganze, wortwörtlich um Leben und um Tod. Darum schreibt Paulus zu den Korinthern, das Grab Jesu war nicht voll, sondern es war leer. Und darum antwortet er auf die Zweifler in der Gemeinde in Korinth, die es damals schon gegeben hat, die damals schon die Auferstehung angezweifelt haben, Christen, die die Auferstehung angezweifelt haben, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er antwortet hier mit einer quasi Gerichtsverhandlung. Wenn wir jetzt hören, was er schreibt in Korinther 15, dann müssen wir diese Gerichtsverhandlung so ein bisschen im Hinterkopf haben, um das besser zu verstehen, warum er denn hier so schreibt, wie er schreibt. Angeklagt ist die Behauptung, Jesus sei auferstanden. Diese Anklage steht über dieser Auferstehung und Paulus macht sich jetzt zum Verteidiger des leeren Grabes. Ich lese uns erst einmal die Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 1 bis 11. Geschwister, schreibt Paulus, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben. Und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt, auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich, aber, wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Aposteln, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Soweit der Predigttext. Das Gesetz des Mose, die alles entscheidende Richtschnur für das jüdische Denken bezüglich Gerichtsverhandlungen, sagt, durch den Mund 2 oder 3 Zeugen wird eine Sache beschlossen. Ein Zeuge reicht nicht. Und deshalb beginnt Paulus damit, die Zeugen bezüglich der Auferstehung aufzuzählen. Er wurde gesehen von Kephas, das ist der erste, den er nennt, der aramäische Name für Petrus, hernach von den 12. Zuerst ruft Paulus also die 12 in den Zeugenstand hinein. In den Evangelien lesen wir, dass Paulus wohl von Petrus erfahren hat, dass alle dem Auferstandenen begegnet sind. Und sie sind dann von Jesus weiter unterrichtet worden. Und zwar über Gottes neue Welt, über das, was Jesus ja begonnen hatte, sie zu lehren zu seinen Lebzeiten. Die Frage ist, sind aber diese Zeugenaussagen wirklich in Ordnung? Könnte es nicht sein, dass die Jünger ihre Umwelt und Nachwelt betrogen haben? Und dieser Vorwurf ist auch kein neuer Vorwurf. Und es ist ein Vorwurf, der immer wieder erhoben wird. Von Anfang an versuchten die Gegner Jesu, das leere Grab durch Leichendiebstahl zu erklären. Die Jünger hätten in der Nacht, nachdem die römischen Posten eingeschlafen waren, das Grab geöffnet und den Leichnam von Jesus entwendet und dann irgendwo anders verscharrt. Und dann gesagt, ja, er ist auferstanden. Die Verhältnisse allerdings der damaligen Zeit widerlegen diese Behauptung. Um den Leichendiebstahl von vornherein unmöglich zu machen, wurde ja extra ein Kommando bestellt von römischen Soldaten, die das Grab bewachen mussten. Das Grab wurde versiegelt. Und die Posten standen mit ihrem Leben dafür ein, dass dieses Siegel am Grab nicht gebrochen wird, dass das Grab nicht geöffnet wird. Wenn wir also jetzt davon ausgehen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, wenn ich an meinem Leben hänge, wenn ich einschlafe und darum alles daran setzen werde, nicht einzuschlafen, kann man trotzdem immer noch fragen, wie groß soll eigentlich die Wahrscheinlichkeit gewesen sein, wenn die römischen Soldaten eingeschlafen wären, dass die Jünger das Grab geöffnet hätten und den Leichnam entwendet. Wir haben es hier, wie wir wissen, mit einem Steintor zu tun, das dieses Grab verschließt, das mindestens eine Tonne schwer ist. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was hätten diese Jünger jetzt anstellen müssen mit ihren Händen und welchen Werkzeugen auch immer, dieses tonnenschwere Gestein bewegen zu müssen, um Jesus herauszuholen. Und das so zu tun, dass die Soldaten nicht aufwachen. Also eine sehr unwahrscheinliche Hypothese. Außerdem wird mit dieser Theorie vom Diebstahl noch nicht erklärt, wie es kommen kann, dass Jesus, der Auferstandene, den Jüngern erscheint. Könnte es dann vielleicht sein, dass die Jünger ohne Absicht und besten Glaubens die Menschen in die Irre geführt haben? Besten Glaubens. Ohne Absicht in die Irre geführt haben. Wie sie sich den lebendig gewordenen Jesus vielleicht eben nur eingebildet haben. Immer wieder wurde behauptet, die Jünger wären eine Art Gruppenwahn zum Opfer gefallen. Gruppenhysterie. Ein überspanntes Wunschdenken habe die Erscheinung von Jesus zum Produkt ihrer sehnsüchtigen Fantasien gemacht. Diese Erklärung wurde neben dem Herrn Lüdemann auch von vielen anderen kritischen Theologen schon ins Feld geführt. Aber schauen wir uns die Situation von den Jüngern einmal an, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Da ist von keiner hysterischen, explosiven Erwartungsstimmung der Jünger die Rede. Da kann nichts hinein eingebildet werden. Nein, dieselben Jünger, die kurz zuvor noch Stein und Bein geschworen haben, lieber mit Jesus sterben zu wollen, als ihn zu verraten, die haben sich in dem Moment entschieden, sich zu verkrümeln. Sie waren gar nicht mehr auf der Bildfläche zu sehen. Und nun haben sie sich in einem Raum verbarrikadiert und zittern vor Angst. Das ist die Situation der Jünger, wie sie beschrieben wird. Keiner rechnet von denen mit Auferstehung. Alles ist vorbei. Unsere ganze Hoffnung ist dahin. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht auch noch geschnappt und hingerichtet werden. Das ist die Situation, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Als die Frauen in diese Schlotterversammlung der Jünger hineinplatzen mit der Botschaft: Wir haben den Herrn gesehen! Halleluja! Ich weiß nicht, ob sie Halleluja gesagt haben. Da haben sie einen Jüngerhaufen vorgefunden, der ihnen das nicht glauben konnte und ihnen auch nicht geglaubt hat. Da taucht auf einmal Jesus selber unter ihnen auf und was löst das aus? Blankes Entsetzen, Panik. Was ist denn das? Wer ist denn das? Jesus muss insistieren darauf, dass die Jünger ihn anfassen, dass sie selber erfahren mit ihren Sinnen, dass er es ist und er nicht tot ist. Er ist kein Totengeist, er ist kein Untoter, wie wir das aus manchen Horrorfilmen kennen, kein Zombie, sondern er ist auferstanden von den Toten. Die Erscheinung des Auferstandenen erfüllt nicht die Erwartung der 12 Jünger, auf die sie hingefiebert hätten. Sie werden vielmehr überrascht, geradezu überrumpelt von Jesus. Und neben einem Sehwunder geschieht dann scheinbar auch noch ein Hörwunder und ein Tastwunder. Und das alles müsste schiefgelaufen sein damals. A, mit ihrem Sehen, dass sie sich da getäuscht haben, mit ihrem Hören und mit ihrem Tasten. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, erfahren wir, wie sehr die Jünger dann aber durch diese Begegnung radikal verändert wurden, radikal umgedreht wurden. Aus diesem verängstigten Haufen wurde auf einmal ein überzeugter und überzeugender Prediger, Missionare. Mit wenigen Ausnahmen von ihnen musste jeder auch dies mit seinem Leben am Ende bezahlen. Verändern sich Menschen so radikal durch eine Einbildung? Geht irgendjemand für eine selbsterdachte Lüge dann auch noch in den Tod? Bei der Erzählung, wir gehen weiter bei den Zeugen, stellt sich natürlich die Frage, lieber Paulus, was ist denn mit den ersten Zeugen? Ich höre gar nichts von den Frauen am Grab. In den Evangelien sind die Frauen die Ersten. Sie verkündigen die frohe Botschaft als allererste, nicht die Männer, sondern die Frauen. Und gerade sie werden hier nicht erwähnt. Sie werden sogar in den Evangelien namentlich benannt, um deutlich zu machen, ja, sie waren es. Und Paulus weiß von den Frauen. Warum werden sie aber von Paulus nicht aufgezählt, wenn er sie doch kannte? Der Grund liegt in der Gerichtssituation und der Mühe des Paulus, den Beweis nach geltendem Recht auszuführen. Im Judentum dieser Zeit durfte eine Frau grundsätzlich nicht als Zeugin vor Gericht treten. Ihre Aussage hatte keine Beweiskraft. Paulus selbst war, glaube ich, nicht frauenfeindlich, in keinster Weise. Er hatte eine ganze Reihe von weiblichen Mitarbeitern. Und in der Bibel wird auch beschrieben, dass es Diakoninnen und Apostelinnen sogar gegeben hat in der jungen Gemeinde. Aber für die Zweifler in Korinth, an die er diesen Brief schreibt, war das natürlich Nonsens. Mit solchen Zeuginnen durfte Paulus nicht kommen. Wir erinnern uns nur, zwei oder drei männliche Zeugen würden vor Gericht völlig ausreichen, um einen Sachverhalt hieb- und stichfest überzeugend zu beweisen. Aber Paulus führt nicht nur zwei oder drei Zeugen an, er fängt mit 12 Zeugen an. Und er hört nicht bei 12 Zeugen auf, sondern er macht weiter, es ist ihm nicht genug. Paulus weiß davon einer Begebenheit, von der wir nirgendwo in der Bibel erfahren, nur an dieser Stelle. Offenbar war Jesus während einer Art Gig. Wisst ihr, was ein Gig ist? Ein Gottesdienst im Grünen. Jesus war scheinbar während eines Gigs 500 Christen gleichzeitig erschienen. 500 Personen haben ihn zur gleichen Zeit als Auferstandenen gesehen und erlebt. Das berichtet uns Paulus hier. Und er erwähnt noch, dass einige von ihnen auch noch leben. Warum? Das heißt, liebe Korinther, wenn ihr mir nicht glauben solltet, diese Zeugen sind immer noch zu besuchen. Wenn ihr wollt, drucke ich euch die Adressenliste aus. Ihr macht eine schöne Israel-Reise, geht sie besuchen und fragt sie persönlich nach. Sie können es euch persönlich bezeugen. Sie haben Jesus als Auferstandenen erlebt. Auch wenn wir heute niemanden mehr von diesen 500 Personen fragen können, die sicher schon gestorben sind. Aber für die damalige Zeit ist es bemerkenswert, wie sicher sich Paulus gewesen sein muss, wenn er dies so formuliert und seine Kritiker darauf anspricht, diese persönlich zu besuchen. Kommen wir zum nächsten Zeugen. Der beweist eine Begegnung mit dem Auferstandenen, die es in sich hat. Es geht um den leiblichen Bruder Jesu, den Jakobus. Mit diesem Jakobus ist es eine komische Geschichte, oder? Wir hören in den Evangelien fast so gut wie nichts von ihm. Auf einmal taucht er irgendwann in der Apostelgeschichte am Anfang auf. Was ist mit diesem Jakobus? Es ist nicht der Bruder des Johannes, sondern es ist der leibliche Bruder Jesu. Jakobus war wahrscheinlich gegenüber der Predigtätigkeit seines älteren Bruders Jesus oder Jeschua, gelinde gesagt, misstrauisch. Wie übrigens auch seine Mutter und auch die anderen Brüder und Schwestern. Jesus war doch schließlich der älteste Sohn dieser Familie, dieser Zimmermannsfamilie. Es wäre seine Pflicht gewesen, nach dem frühen Tod des Vaters die Baufirma von Josef oder zumindest die Fürsorge für die Familie zu übernehmen, aber nein, Jesus sucht das Weite und macht einen auf Wanderprediger und scheint sich so ganz offensichtlich seinen familiären Verpflichtungen zu entziehen. Und dann das peinliche Gerede, das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Leute reden. Stellt euch vor, Jakobus am Stammtisch in Nazareth mit seinen anderen Arbeitskollegen, die ihm immer wieder darauf ansprechen, was für einen verrückten Bruder er hat, der auch noch Dinge von sich gibt wie, ihr müsst mir nachfolgen, oder Dinge sagt, ich gebe euch das ewige Leben. Es war Jakobus sicherlich und seiner ganzen Familie eher peinlich, auf diesen Jesus, seinen älteren Bruder, zu dieser Zeit angesprochen zu werden. Aber einige Zeit später hören wir etwas ganz anderes über ihn. Jakobus gehört plötzlich zur ersten christlichen Kirche in Jerusalem. Und auch seine Mutter gehört dazu. Und als Petrus die Pfarrstelle, in Anführungszeichen, in Jerusalem in der ersten Gemeinde verlässt, um nach Rom zu gehen und dort sich um die Gemeinde zu kümmern, da wird Jakobus der erste Leiter in der Jerusalemer Gemeinde. Und das kostet Jakobus auch im Jahre 64 nach Christus den Tod. Als gerade einmal der römische Statthalter, die römische Statthalterstelle vakant ist, nutzt ein hoher Priester, Schanania, die Gunst der Stunde und lässt Jakobus verhaften und per Lynchjustiz steinigen. Jakobus, der Mann, der sich früher für seinen Bruder geschämt hat, derselbe Jakobus geht nun für Jesus in den Tod. Woher kommt diese gewaltige Wandlung, dieser Wechsel der Einstellung? Paulus liefert uns den Grund. Jakobus war seinem auferstandenen Bruder Jesus begegnet. Und er hat es wirklich begriffen, mit wem er es in Nazareth, als er mit Jesus in der Sandkiste gespielt hat, zu tun hatte. Er hat mit Gott zusammen Sandkuchen gebacken. Er hat mit ihm Fußball gespielt oder was man auch immer damals im antiken Palästina als Kinder gespielt hat. Das war sein Bruder. Und diese Einsicht hat Jakobus völlig umgedreht. Kommen wir zum letzten Zeugen. Paulus ruft sich jetzt selber in den Zeugenstand. Bei ihm lief es nämlich ähnlich wie bei dem Jakobus, nur noch viel extremer. Paulus hatte allen Eifer daran gesetzt, die kleinen Hausgemeinden der Irrlehrer und Sektierer und Gotteslästerer, wenn es geht, auszurotten. Bis Jesus sich ihm persönlich in den Weg stellt und ihm wortwörtlich aus dem Sattel seines hohen Rosses wirft. Dieser Jesus hat Paulus völlig überrumpelt. Er bestraft Paulus nicht, was wir vielleicht eher angenommen hätten. Er räumt ihn nicht einfach aus dem Weg, sondern er beruft Paulus. Er sagt zu Paulus, warum verfolgst du mich? Ich möchte dir vergeben, das, was du mir angetan hast und was du denen angetan hast, die mir glauben. Ich möchte aus dir den erfolgreichsten Gemeindegründer machen der gesamten Kirchengeschichte. Und deine Korrespondenz mit den Gemeinderäten verschiedenster Ortsgemeinden, die du gründest, das wird einmal der Bestseller der Memoiren und Briefliteratur. Man wird sie in 2000 Sprachen übersetzen und im 21. Jahrhundert wird man noch deine Briefe lesen, weltweit. Der Verfolger wird überwältigt von der Liebe, der Vergebung, der Gnade des Auferstandenen. Und damit sind wir fast durch bei dieser Zeugenliste. Es fehlt nur noch eine, nämlich deine. Jesus, der Auferstandene, ist auch heute darauf angewiesen, dass Zeugen auftreten und deutlich machen, dass er lebt, dass er nicht gestorben und vermodert ist, dass das Grab nicht voll gewesen ist, sondern leer. Aber das können nur die beweisen, die ihm begegnet sind. Die, die mit ihm leben. Die, die wissen, dass Jesus auferstanden ist, der lebendige Herr. Und da können ein Lüdemann und ein Bultmann und ein Konzelmann und ein Käsemann und Lindemann und wie die theologisch gebildeten Männer noch alle heißen, was anderes sagen. Was du und ich persönlich erfahren und erleben, das kann niemand uns zerreden. Wenn du also heute Morgen vielleicht hier sitzt und dich fragst, das ist ja alles gut und schön mit diesem Zeugen im Neuen Testament, aber überzeugen tut mich das nicht, dann kann ich dir nur eins sagen. Du musst es selber ausprobieren. Das nimmt dir niemand ab. Dass ich an Jesus glaube, ist gut, kann ein Anreiz sein, hilft dir aber. Du musst selber erleben, wer Jesus für dich ist. Du musst den Mut aufbringen, ganze Sache mit ihm zu machen, ihm nachzufolgen. Und dann wirst du erleben, dass er dein Leben verändert. Du wirst nicht mehr derselbe sein, wie du vorher gewesen bist. Und diese Veränderung, das macht kein Toter, sondern das macht der, der lebt und der auferstanden. Noch heute verändert nämlich der auferstandene Christus Menschen. Wer ihn erfährt, der bleibt wirklich nicht derselbe. Dieser lebendige Christus beruft Menschen dazu, von ihm weiterzusagen, Zeugen seiner Realität zu sein. Wie Jakobus und Paulus. Der auferstandene Christus hat auch dich berufen und er ruft auch dich. Lass dich bitte um Gottes und um deinetwillen nicht das Beste ausreden und wegnehmen, das Gott dir schenken möchte. Ein toter Christus nutzt niemanden, dir nicht und keinem. Halte dich an Jesus Christus, ergreife seine ausgestreckte Hand, denn dann wirst du auferstehen und leben, so wie Jesus Christus auferstanden ist.